Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einer Frau, die aus Augsburg zu uns gekommen ist, die die erste ökosoziale Textilfirma in Deutschland gegründet hat, viele Preise und Auszeichnungen in der Zwischenzeit bekommen hat. Guten Morgen und herzlich willkommen, Sina Trinkwalder.
Guten Morgen.
Wie geht's Ihnen?
Mir geht's super, ich habe einen Kaffee in der Hand, wie soll es mir da gehen?
Aber nicht gefrühstückt.
Ich frühstücke seit ganz langer Zeit schon nicht, also kein Essen, nur Kaffee.
Aus ideologischen Gründen oder hat sich's einfach so ergeben?
Früher, als ich noch klein war, habe ich einfach nichts runterbekommen. Irgendwann habe ich dann mal auf Ernährungsexperten geachtet, die gesagt haben, das wäre so wichtig, so ein erstes Frühstück. Da habe ich es mal reingewirkt. Und jetzt seit geraumer Zeit mache ich wieder das, was mein Körper zu mir sagt. Kaffee reicht und laufen.
Es geht auch ohne. Ja. Sie sind eine, ich behaupte mal, etwas ungewöhnliche Kombination. Insofern, Sie sind eine Unternehmerin und Sie sind nach eigener Aussage eine Sozialdemokratin aus tiefstem Herzen. Falsch zitiert?
Nein, eine Sozialdemokratin aus tiefstem Herzen, das hat aber nichts mit der SPD zu tun, weil sonst heißt es gleich mal, ach, die ist bei der SPD. Ich bin nicht bei der SPD.
Wo ist der Unterschied?
Naja, dass die SPD in ihrem heutigen Zustand nichts mehr mit Sozialdemokratie zu tun hat und mit sozialer Marktwirtschaft.
Woran machen Sie das fest?
Ach, fangen wir einfach mit dem plakativsten an, Hartz IV. So einfach, ja.
Hartz IV ist Hartz IV nicht sozialdemokratisch?
Ist nicht sozial. Die gesamte Struktur, die damals eingeführt wurde noch unter Gerhard Schröder, ist schlichtweg asozial. Es sind beispielsweise sehr viele Menschen, die sehr viele Jahre gearbeitet haben, die eine Arbeitslosenversicherung einbezahlt haben, die das erste Jahr das sogenannte ALG 1 bekommen und dann danach an ihre eigenen Ersparnisse erstmal müssen. Da wurden sehr und da werden sehr viele Menschen mit 45, 50, 55 schlichtweg beschissen.
Sie können das natürlich deshalb besonders gut beurteilen, weil Sie viele dieser Menschen eingestellt haben. Sind das alles ganz ähnliche Biografien oder dann doch irgendwo sehr unterschiedliche?
Also als ich mit Mano Mama vor 8 Jahren begann, waren das sehr ähnliche Biografien, nahezu allesamt Frauen ab 50, Mitte 50, sehr viele geschieden und getrennt, die damals gehört haben, als sie noch jung waren, naja, du musst nicht auf die teure Schule, sondern mach die Hauswirtschaftsschule, du kriegst einen guten Mann, der bringt das Geld nach Hause, du musst keine Bildung haben.
Ja.
Und das sind natürlich die gnadenlosen Verlierer dann, wenn der Mann weg ist, wenn die Kinder groß sind, ja, wieder einen erwerbstätigen Job zu bekommen.
Ja, wobei da hat sich, glaube ich, schon sehr viel getan in den letzten Jahren.
Mittlerweile.
Also diese Denke existiert ja.
In den letzten Jahren, das merkt man auch, die letzten, ich würde mal sagen, 3-4 Jahre hat sich auf jeden Fall was geändert. Der generelle Bereich der Arbeitsbeschaffung hat sich geändert. Wir haben ja Vollbeschäftigung in Baden-Württemberg und Bayern. Da hat sich schon was geändert.
Wenn Sie skeptisch sind gegenüber der agierenden, realen Sozialdemokratie in Deutschland, sind Sie dann ähnlich skeptisch, was den Beginn der neuen großen Koalition angeht?
Ich bin enorm skeptisch, weil ich habe gestern die Regierungserklärung der Kanzlerin angehört. Wenn sie sagt beispielsweise, dass Deutschland so gut dasteht wie noch nie, dass wir die niedrigsten Arbeitslosenquoten haben und die meisten Beschäftigungsverhältnisse, dann verschweigt sie aber auch in gleichem Maße, dass es diese Quoten dadurch zustande kommen, dass wir enorm viele Niedriglöhner haben, Menschen, die von ihrer Arbeit überhaupt nicht leben können. Ja, dass Mietpreisbremsen gibt, die einfach nicht greifen hier in Stuttgart. Also ich könnte mir hier keine Wohnung leisten. Ja. Es geht eben nicht allen gut.
Und Sie haben, das Problem. Ja, Sie haben in den letzten 8 Jahren was geschafft, wo es am Anfang sicher sehr viel Skepsis gegeben hat.
Immer noch.
Immer noch.
Ja. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit der Augsburger Unternehmerin Sina Trinkwalder, die nicht als Unternehmerin auf die Welt gekommen ist, aber irgendwann vor plus minus 10 Jahren beschlossen hat, mit ihrem Leben etwas anderes zu machen. Oder täusche ich mich?
Ja, nee, ganz so täuschen Sie sich nicht. Also Unternehmerin bin ich ja schon sehr, sehr lange, schon weit über 20 Jahre. Aber erst in der ganz herkömmlichen Wirtschaft und vor knapp 10 Jahren war es aber dann so, dass ich ein sehr, sehr heftiges Erlebnis hatte, weswegen ich einfach meinen Weg beendet habe.
Also herkömmliche Unternehmergeschichte, Werbeagentur.
Werbeagentur gegründet, genau.
Ja. Und die Begegnung, die heftige, war in Wuppertal?
Die war in Wuppertal vor knapp 10 Jahren jetzt, Ende 2009, mit einem Obdachlosen. Und Ja, die war so eindrücklich, dass, weil ich zum ersten Mal einen Menschen gesehen habe in unserer Gesellschaft, den ich sonst eigentlich gar nicht sah in meinem Leben, ja, auf meinem Level, dass ich wirklich 10 Minuten später mein bisheriges Arbeitsleben an den Nagel.
Was hat Sie da besonders erschüttert?
Es war so, das war kurz vor Weihnachten und ich hatte so Zeitschriften dabei und habe die Hälfte weggeschmissen und er hat sie rausgekramt aus dem Mülleimer und ich hatte nochmal eine andere Hälfte und habe ihm das gezeigt, dass ich noch was habe. Und dann kam er und hat sie genommen und ich wollte natürlich wissen, warum nimmt er diese Hochglanzzeitschriften? Und dann sagte er zu mir, wissen Sie, es interessiert mich eigentlich gar nicht, diese Hochglanzzeitschriften. Dann war ich erstmal ein bisschen sauer, weil ich mir gedacht habe, aha, wählerisch sind wir auch noch. Ja. Und dann sagte er, nee, mich interessieren nur die ersten Seiten, weil die so voller Folie sind. Und meine Frau und ich, wir wohnen um die Ecke am Bahnhof, wir sind obdachlos und wir bauen unseren Weihnachtsschmuck draus.
Okay.
Und das war der Moment, der allererste Moment für mich, dass ich mir gedacht habe, hier läuft was schief. Es gibt Menschen, die haben nicht mal ein Dach über dem Kopf und mit meinem Müll.
Ja.
Machen die sich das nicht vorhandene Zuhause schön.
Dann war bei Ihnen die Idee, eine Firma aufzubauen, die möglicherweise auch solchen Menschen eine Chance bietet. Wie schwer oder vielleicht auch wie einfach war das dann in der konkreten Umsetzung?
Also erstmal war es so schlichtweg die Entscheidung zu sagen, nee, ich mache das nicht mehr weiter. Ich will die Welt nicht noch schlechter machen. Ich will sie wieder ein bisschen besser machen. Ich habe auch ein Kind. Ich will ihm das Ding nicht so schlecht hinterlassen. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gründe jetzt einfach eine Firma. Normalerweise, wenn man eine Firma gründet, ja, dann mit einer neuen Produktidee, in meinem Fall, für Menschen, die keine Teilhabe an unserer Leistungsgesellschaft haben. Weil dafür brauchst du Erwerbstätigkeit, ja, sonst gehörst du nicht dazu. Aber was machst du mit denen? Ja, also, mein damaliger Mann hat gesagt, Softwarefirma brauchst du keine machen, sonst hätten die alle einen Job. Ja, recht hatte er. Und so kam es eigentlich zu dem Textilen, weil Augsburg die Textilhauptstadt im Mittelalter war und dann habe ich halt traditionell daran angeknüpft. Und schwer ist eigentlich kein Ausdruck. Es war im Nachhinein, also manchmal setze ich mich jetzt 8 Jahre später hin und denke mir, alter Falter, also wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich es nie gemacht, weil es unmöglich war.
Was war die größte Hürde, über die Sie mussten?
Die größte Hürde war, dass mich niemand ernst genommen hat. Dass wenn Sie zum Arbeitsamt gegangen sind und gesagt haben, Sie, geben Sie mir bitte die Adressen von 40 Menschen, die für Sie einfach kaum mehr erreichbar sind, die total frustriert sind, weil sie kein... Ja, genau, die nehmen Sie mir ab. Ja, die würde ich... Natürlich, hahaha, da ist die Tür. Das Gleiche ist bei der Politik auf Landes-, auf Bundes-, auf Europaebene. Die haben mich alle ausgelacht und haben gesagt, was willst du denn mit dem, verzeihen Sie, menschlichen Müll? Und diese abfällige Art und Weise der relevanten Stellen, der öffentlichen Stellen, hat mich eigentlich immer noch mehr aufgestellt, zu sagen, ich zeige euch, das ist kein menschlicher Müll. Oder wie im Arbeitsamt, Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen. Ne? Es sind Menschen wie du und ich, die einfach nicht die Chancen bekommen haben, die andere kriegen.
In Deutschland wird man gerne in Schubladen gesteckt. Sie, Frau Trinkwalter, hat man in die Schublade gesteckt. Erste deutsche ökosoziale Textilunternehmerin.
Ja, gut, das ist eine Schublade, die ich akzeptiere. Ja.
Okay, fangen wir nochmal an mit Öko. Was an Ihnen ist Öko?
An mir persönlich ist
an Ihrer Firma.
Nicht alles Öko. An der Firma ist schlichtweg ökologisch, dass wir ausschließlich mit regionalen Materialien arbeiten und dann natürlich auch versuchen, soweit es geht, chemiefrei oder nicht mit schädlicher Chemie. Das Einzige, was eben nicht aus der Region kommt, ist die Biobaumwolle, weil die wächst hier Gott sei Dank nicht.
Mit welchen Stoffen arbeiten Sie?
Das, was ich hier beispielsweise was auch anhabe, ist Augsburger Schurwolle von Augsburger Schafen.
Okay.
Ja, natürlich die Viskose, die ich hier drunter habe, aber ich ziehe mich jetzt hier nicht aus im Studio. Die ist aus bayerischer Rotbuche. Ja, das geht also alles, wenn man möchte. Hanf aus dem Taubertal, Leder aus Viechtal und aus Erlangen, aus dem Schlachthof.
Ah. Und was machen Sie mit dem ganzen Zeugs?
Ja, Gürtel, T-Shirts, Klamotten, das, was wir brauchen.
Angefangen hat es mit Stofftaschen für DM?
Ja, mit Stofftaschen für DM und für die Edeka hier, bei der Edeka Südwest beispielsweise. Ja.
Das war der Einstieg in dieses Geschäft?
Das ist der Einstieg in die Qualifizierung von meinen Kolleginnen und Kollegen gewesen. Sprich, eine Stofftasche zu nähen, ist zwar gar nicht so einfach, aber wenn man das in viele einzelne Bereiche aufteilt, dann hat jeder Mensch seine Fähigkeiten noch so klein, die Möglichkeit, auch seinen Teil dazu beizutragen. Und dann hat sich das im Laufe der letzten Jahre in zwei, ich nenne es jetzt mal, Lager gespalten. Die einen sagen, oh super, ich freue mich, das ist genau die Arbeit, die mir gefällt, die gibt mir Sicherheit, das ist das Wichtigste bei meinen Menschen, Sicherheit zu bekommen, ja, weil sie vielleicht in ihrem ganzen Leben noch nie die Sicherheit hatten. Und man muss den Menschen diese Arbeit und diesen Arbeitsvorgang auch lassen. Die wollen auch nichts anderes machen.
Ja.
Und auf der anderen anderen Seite gibt es die, die sagen, okay, jetzt habe ich 3 Jahre Taschen genäht, kann jetzt mal was anders machen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, was wollen wir machen?
Sie haben vorhin am Beispiel der Behörden versucht klarzumachen, wie schwierig es für Sie am Anfang war, da irgendwas in die Gänge zu bringen, weil diese Idee, Leuten Arbeit zu geben, die eigentlich schon aussortiert waren, doch nie hätte funktionieren können. Es ist trotzdem anders gekommen. Warum?
Ich glaube, wenn jemand sagt, das geht nicht, dann zeigt es die Limitierung desjenigen, der das sagt. Und nicht meine.
Ja, das heißt, die Limitierung in Deutschland ist besonders groß?
Die ist enorm hoch. Ich traue mich zu behaupten, aus verschiedenen Gründen. Aus blanker Faulheit, aus blankem Desinteresse, gerade was Mitmenschlichkeit betrifft. Das interessiert die meisten Leute nicht. Nur mir geht's gut, wie es dem Rest geht, ist mir egal. Ja, warum soll ich mich jetzt bewegen? Und was die Behörden beispielsweise betrifft, ist es ganz klar, wir haben Statuten und die haben wir immer schon so gehabt und das machen wir nicht anders. Ja? Und wenn dann irgendjemand daherkommt, der sagt, wollen wir es mal anders machen? Nein, auf gar keinen Fall.
Hat sich da jetzt was geändert in den letzten Jahren, nachdem Sie ja gegen alle Erwartungen trotzdem erfolgreich waren?
Ja, Sie scheißen mich mit Preisen zu, das war's. Und Sie haben es schon immer gesagt, die Politiker haben schon immer gesagt, dass das was ganz Großes wird.
Na gut, jetzt lassen wir die Politiker mal außen vor. Für das Alltagsgeschäft wichtiger sind ja möglicherweise die Behörden.
Auch hier keine Veränderung. Wie denn?
Erklärung?
Warum?
Erklärung,
ja, mein Gott, dann ist es halt eine Einzelmaßnahme gewesen, die jetzt funktioniert. Ich habe zwar mittlerweile schon 2 weitere Projekte im ökosozialen Bereich auf die Beine gestellt, die ebenfalls im Volksmund sehr erfolgreich sind. Ja, dann ist es halt auch ein Einzelprojekt. Also vergessen Sie es, da müssten sich Behörden ändern. Ja. Und das erlebe ich, glaube ich, nicht mehr.
Sina Trinkwalder zu Gast heute Vormittag in Leute, Augsburger Textilunternehmerin. Mit wie vielen Mitarbeitern bzw. Mitarbeiterinnen?
Mit ein bisschen was über 140. Alle festangestellt, alle unbefristete Arbeitsverhältnisse, alle mindestens 10 Euro Grundlohn. Aha. Und Sozialboni.
Sehr viel mehr Frauen als Männer?
Ja, wir bräuchten eigentlich eine Männerquote.
Warum?
Weil Männer kaum Lust haben zu nähen. Ja, es ist auch ganz anders als beispielsweise in anderen Ländern. Dort ist Nähen eine Männerarbeit. Ja, und es ist auch anstrengend, Jeans zu nähen. Aber hier in Deutschland ist Nähen so Frauenarbeit. Das klingt jetzt echt ein bisschen nach Klischee, aber es ist leider so.
Was haben Sie denn in Ihrer Firma mit immerhin 140 Menschen für eine Hierarchie?
Keine.
Okay.
Überhaupt keine.
Und das funktioniert?
Ja, das funktioniert sehr gut, weil jeder, ich sage immer, es hat nicht jeder die Möglichkeit, alles zu tun, aber sie müssen alles sagen. Ja? Es ist nicht nur eine Mitspracherecht, es ist eine Mitsprachepflicht, damit wir gemeinschaftlich nach vorne kommen. Anders funktioniert das gar nicht.
Ja? Wie groß ist Ihr Krankenstand, wenn ich fragen darf?
Deutlich überdurchschnittlich.
Weil?
Ja. Weil es die Historie bedingt, weil es Menschen sind, die entweder früher mal einen Job hatten, wo sie sich echt mehr oder weniger tot gearbeitet haben. Ja? Mhm. Und da muss ich auch ganz klar sagen, da drücken wir, solange wir es tragen können, alle Augen zu, weil wir einfach wissen, okay, die und diejenige, die braucht einfach eine Woche im Monat, um ihre Knochen wieder zu sortieren. Die ist jetzt knapp 60 und ich bin froh, wenn sie 3 Wochen kommt, als wenn sie wieder zu Hause am Küchentisch sitzt. Ja. Und dann ist es natürlich auch so, gerade wenn Menschen bei uns beginnen zu arbeiten, es dauert auch seine Zeit, wieder einen geregelten Tagesablauf zu bekommen. Das ist einfach, das muss man den Menschen zugestehen.
Also wenn man beispielsweise aus so einer Langzeitarbeitslosigkeit kommt und Strukturen ein Stück weit auch verloren hat?
Ja, man hat ja keinen Grund. Also viele meiner Ladies haben zu mir gesagt, weißt du, ich hatte keinen Grund mehr aufzustehen. Warum denn? Es fragt doch sowieso niemand nach mir. Keiner vermisst mich. Ja. Jetzt ist es anders.
Keiner braucht mich.
Und jetzt ist es anders. Und dann muss man den Menschen aber auch die Möglichkeit und die Chance geben, über einen Zeitraum dieses Gebrauchtwerden wieder zu erleben und die damit verbundenen, in Anführungszeichen, Bedingungen, sprich morgens einfach aufzustehen. Bei uns ist es ja so, sie dürfen sich aussuchen, wann sie beginnen am Morgen, aber sie müssen irgendwann da sein. Ja. Ja.
Wie groß ist die Motivation dieser Mitarbeiterinnen, wenn sie jetzt nach langer Zeit erstmals das Gefühl haben, gebraucht zu werden?
Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, die ängstlich sind, weil sie sagen, das meint die nicht ernst. Ich glaube nicht, dass die wirklich mich braucht. Ja, also die sind sehr misstrauisch und es dauert teilweise Jahre, um das Vertrauen zu gewinnen. Dann gibt es Leute, die sich selbst unter einem wahnsinnigen Leistungsdruck setzen. Oh, jetzt habe ich wieder eine Chance. Die knallen nach 3 Tagen durch und kommen nicht mehr. Ja, weil sie sich selbst enttäuschen. Weil sie sich selbst ein Ziel auferlegen, dass niemand ihnen auferlegt hat, ja? Ja. Die muss man dann lassen und eine Woche später erstmal wieder zu Hause abholen und sagen, komm, wir probieren es nochmal, aber bitte jetzt langsamer. Ja? Mhm. Und dann gibt es Leute, als wären die nach 20 Jahren Erwerbslosigkeit nie woanders gewesen. Also ja, die einfach da weitermachen, wo sie irgendwann mal aufgehört haben.
Als Unternehmerin, die sich sozial engagiert, müssen sie auf der anderen Seite, vermute ich jedenfalls, schon auch nach Umsatz gucken, nach Gewinn gucken, vielleicht auch nach Gewinnmaximierung?
Nee. Nicht? Ich muss nur nach der menschlichen Gewinnmaximierung gucken, nach der monetären nicht. Wissen Sie, ich habe über die 20 Jahre Unternehmertum gelernt, dass man kein Betriebswirtschaftsstudium braucht für einen Unternehmer. Deswegen habe ich es auch abgebrochen, bin ich ganz ehrlich, erfolgreich abgebrochen. Ja, man muss nur plus, minus, mal geteilt und schwarz muss die neue sein.
Okay.
Und das ist das einzige Ziel, schwarz muss die neue sein.
Im nächsten Leben ist zu spät. Das ist der fast philosophische Titel des Buchs, das Sina Trinkwalder geschrieben hat. Sind Sie auf den Titel gekommen?
Ja, das ist mein Vorschlag und mittlerweile mein Lebensmotto.
Ihre Botschaft an die Menschheit lautet wie?
Eigentlich ganz einfach, man muss auf die Suche nach seinem eigenen Leben gehen und sich auch darin finden. Ja.
Haben Sie sich schon mal verloren gehabt?
Lustigerweise habe ich mich nicht verloren gehabt, aber nachdem ich beispielsweise dann diese zweite große Karriere eben als Sozialunternehmerin gestartet habe, war ich auf einmal wieder am Olymp oben, mhm, ja, obwohl ich gar nicht wollte, und wieder todunglücklich.
Warum?
Ja, das hat mich jeder gefragt. Wie kannst du jetzt nochmal unglücklich sein? Und dann war der Moment da, ich war wahnsinnig fett mit 130 Kilo, man kann es einfach nicht anders sagen. Ja. Ich habe die gesamte Beziehung zu mir selbst verloren, ich habe mich nur noch für andere aufgeopfert, um mich nicht um mich selbst kümmern zu müssen.
Aha.
Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, Leute, es ist egal, wie viel Ruhm man hat, wie viel, ich kann nicht mehr. Ja. Und dann habe ich mich nochmal auf die Suche begeben, was ist der Grund meines Unglücks? Und es war schlichtweg, dass ich das Leben der anderen gelebt habe. Man muss aber sein eigenes Leben leben, weil im nächsten Leben ist zu spät.
Aber sagen Sie, man wacht ja nicht irgendwann morgens auf und wiegt 130 Kilo.
Doch, in dem Fall schon. Da gibt's eine ganz nette Situation, und zwar mein bester Freund kommt hier aus Pforzheim. Ich hatte damals eine Sendung gemacht für einen Privatsender und da hat der Postbote die Bilder gebracht und dann hat mein bester Freund, der Jürgen, gesagt, ui, darf ich das Päckle aufmachen? Ich möchte es mal angucken.
Aha.
Dann sage ich, ja klar, kann ich das aufmachen. Und dann macht er das Päckle auf und wird käsebleich im Gesicht. Und sagt, um Gottes Willen. Und dann sage ich, was ist denn los? Reiß ihm die Fotos aus der Hand und sage, ach ja, gut, komm, das ist halt ein bisschen fürs Fernsehen gestellt. Das ist eine alte Nähmaschine und das ist eine furchtbare Frisur. Dann schaut er mich an und sagt, das meine ich nicht. Guck mal, die Fotos kannst du. Und ich sagte, O-Ton, die Fotos kannst du nicht an den Kühlschrank hängen, da versaust du die ganze Wohnung. Und in dem Moment gucke ich auf die Fotos und sehe nur noch eine wirklich dicke Frau.
Aha.
Dieser voluminöse Umfang meiner selbst war nie ein Thema.
Ja.
Aber auf einmal sah ich das. Deswegen, ja, man kann in der Früh aufwachen und auf einmal 130 Kilo fett sein.
So, und jetzt haben Sie sich in den letzten 2 Jahren halbiert.
Ja.
Also wie bitte nimmt man in 2 Jahren mehr als 60 Kilo ab?
Das geht ganz einfach, indem man keine Diät macht.
Ach.
Genau, keine Diät macht, indem man nicht auf andere hört, sondern indem man sich auf die Suche macht nach sich selbst. Was ist für dich gut? Denn jeder Körper hat seine eigene Stimme, ja, und wir wollen ja immer, dass uns Respekt gegenübergebracht wird und dass wir auch anderen Menschen Respekt gegenüberbringen. Aber wir selbst bringen ihn uns selbst gar nicht entgegen.
Okay.
Ja, und das müssen wir wieder lernen.
Also in Ihrem speziellen Fall ist es, glaube ich, so, Sie haben dann wirklich angefangen, Sport zu machen, zu laufen.
Oh, erst viel später. Ja, mit 130 Kilo laufen Sie nicht viel. Ja.
Ja, haben Sie einfach aufgehört zu essen?
Nein, auch nicht, sondern ich habe einfach... wunderbares Beispiel. Es hieß immer, man muss mindestens 2 Liter am Tag Wasser trinken, das sei gesund, sagen Ernährungswissenschaftler. Ja, ich habe es versucht, aber Wasser habe ich nicht reingekriegt. Als Smoothie geht's. Dass das hochkalorisch ist, ist die andere Sache. Ja. Mittlerweile höre ich nicht mehr auf die Ernährungsexperten, sondern auf meinen Körper, der sagt, du, mir reichen ein paar Tassen Kaffee am Tag und zwischendrin mal einen Schluck Wasser.
Aha.
Das ist auch in Ordnung. Ich bin pumperl gesund. Ja. Und auf einmal spare ich mir immens viele Kalorien ein, die ich gar nicht brauche, weil mein Körper sie nicht braucht und die Ernährungswissenschaftler mir eigentlich auch nicht empfohlen haben. Ja?
Gut.
Lauter also, solche Geschichten.
Die Frau, die von Augsburg aus die deutsche Textilindustrie aufgemischt hat und unter Beweis gestellt hat, dass man auch, wenn man Menschen einstellt, die nicht jeder nimmt, durchaus erfolgreich sein kann. Wir haben relativ viele Mails bekommen, die alle eigentlich positiv Ihnen gegenüber sind. Tolle Frau, macht tolle Sachen und Zusatz, müsste eigentlich in die Politik gehen.
Oh nein, bitte nicht. Also politisch engagiere ich mich ja sehr und auch öffentlich, nur eben nicht parteipolitisch. Ja. Das ist ein großer Unterschied. Gesellschaftspolitisch versuche ich mit meinem Wirken Dinge zu ändern. Ja.
Gibt keine Partei, wo Sie sagen würden, da kann ich es wenigstens ansatzweise mal versuchen?
Die nehmen mich ja nicht.
Weil?
Weil ich unqualifizierter Quereinsteiger bin. Ich habe mich nicht über den Ortsverein hochgedient. Ja. Ich bin kein Berufspolitiker. Ich will es auch nicht sein. Ich bin undiplomatisch und viel zu ehrlich und viel zu operativ, als dass ich in diesem Apparat in Berlin auch nur irgendwie was bewirken könnte.
Hat die SPD Ihnen nie irgendein Angebot gemacht?
Gab es mehrere Parteien, die das toll fänden. Eine Frau, die einigermaßen reden kann, einigermaßen erfolgreich ist. Das ist da bedient man ja quasi alle Quoten. Ja.
Ja, und das war ja zeitweise zumindest auch so eine Masche, mit der man möglicherweise dann auch nach außen erfolgreich sein konnte, indem man sagt, seht her, wir haben eine Quereinsteigerin, die eben nicht die Tour durch die Politschiene gemacht hat und die wird jetzt Staatssekretärin oder vielleicht sogar Ministerin.
Das würde nicht passieren, ja, weil der Staatsapparat oder die Parteistrukturen so derart in Beton gemeißelt sind, dass wenn Sie jemand sind, der sich in der freien Wirtschaft unter Beweis gestellt hat, Sie haben da gar keine Chance, ja, weil Sie würden ja den ganzen Haufen da aufmischen. Sie würden ja womöglich sogar noch verlangen, dass man beginnt zu arbeiten. Das will da ja keiner.
Wie kriegen wir jetzt die Kurve zum Laufen?
Deswegen ist der politische Staatsapparat zum Davonlaufen.
Okay, das ist ein guter Übergang. Wie viele Marathons sind Sie zwischenzeitlich gelaufen?
Ein paar, aber die eher für mich, ja.
Also 42 Kilometer?
Ja.
Welche Zeit?
Weiß ich nicht, ganz unterschiedlich. Mal 5 Stunden, mal 6 Stunden, das ist völlig wurscht.
Durchgelaufen oder mit Pausen?
Durchgelaufen, ja. Wobei die Marathons sind gar nicht so wichtig. Also ich laufe so, wie ich Lust habe. Es kann auch mal passieren, dass ich am Samstagvormittag sage, ich mache jetzt so einen Halbmarathon und bei Kilometer 20, also kurz vorm Schluss, ist mir Kaffee lieber. Dann gehe ich Kaffee trinken.
Okay, aber angefangen haben Sie nicht mit den 130 Kilo, sondern mit deutlich unter 100?
Ja, ich habe ja früher, als ich ganz, ganz jung war, als junges Mädchen noch, habe ich Leistungssport betrieben. Ja, so. Okay. Und das Spannende ist, dass dein Körper merkt, da ist noch irgendwas. Das ist zwar ganz, ganz lang her, aber das könnte ich mal wieder probieren. Und da hatte ich dann so 75 Kilo. Das ist dann auch gesundheitsunbedenklicher, als mit 130 Kilo einen Marathon zu joggen. Ja, das geht einfach nicht. Und dann fing ich an zu laufen. Es hing eigentlich damit zusammen, dass wir zu wenig Parkplätze hatten in der Näherei. Und meine Ladies, die ja heute allesamt auch ihre Autos haben. Ja, und das ist ein Statussymbol für meine Ladies und das ist in Ordnung. Dann habe ich gesagt, okay, gut, in Ordnung. Dann fange ich an. Ich bin das Vorbild und laufe jetzt in die Firma.
Okay.
Und ich habe es gehasst. Ja, allein die Entscheidung habe ich gehasst. Aber erziehen ist nun mal Vorleben und nicht Vorbeten. Ja? Ja. Und nach 3-4 Wochen fand ich es gar nicht mehr so schlimm.
Wie ist es mit den Qualen, die man nun zwangsläufig auf sich nehmen muss, wenn man einen Marathon läuft?
Da gibt es keine Qualen. Also das ist ja genau der Punkt.
Schmerzen?
Das ist ja genau der Punkt bei mir. Freunde haben dann gesagt, du musst jetzt mal einen Halbmarathon laufen. Ja, okay, dann bin ich angefangen, habe einen Halbmarathon gelaufen. Ja, jetzt musst du einen Marathon laufen. Ja, wann kommt denn dieser Kick, den ihr alle sagt, dieses Runners High? Ja, wissen wir auch nicht, jetzt lauf halt mal. Dann war es am Schluss so, dass ich mich angemeldet habe für einen 100-Kilometer-Ultralauf. Den bin ich auch gelaufen. Mein Mann hat mich eingesammelt und gesagt, okay, frisch schaust du nicht mehr aus. Angeblich muss ich auch einen Schweizer Dialekt gesprochen haben. Aber außer, dass mir die Füße wehtaten, war nichts.
Also über die 100 Kilometer reden wir dann nach 11:30.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Was war Ihr Rekord auf dem Rennrad, Frau Trinkweiler?
Ja, knapp 220 Kilometer. Also ich musste ja dann irgendwann mal Rennrad fahren, um echt meine Grenze auszuloten. Und das waren 220 Kilometer und da bin ich echt vom Sattel gepurzelt. Und dann wusste ich's, jetzt hab ich sie.
Ich vermute, wenn wir wieder mal auf Ihr eigentliches Metier kommen, das Unternehmertum, dass Sie den Mitarbeiterinnen, das sind ja hauptsächlich Frauen, die Sie beschäftigen, Grenzen dieser Art nicht setzen können.
Nein, um Gottes Willen. Also es muss ja jeder Mensch für sich selbst seine Grenze ausloten. Wie weit kann er gehen? Wie weit kann er physisch gehen? Wie weit kann er psychisch gehen? Ja. Und im Gegenteil, ich versuche bei meinen Kolleginnen und Kollegen möglichst möglichst viel von ihnen abzuhalten, weil sie sehr oft eine große Belastung im Familienleben bereits haben oder einfach in ihrem bisherigen Leben hatten. Es gab eine Kollegin, die gesagt hat, weißt du, meine Mundwinkel hängen so tief, weil man bei mir merkte, dass, verzeihen Sie, Zitat, die Scheiße die Straße aufwärts gefahren ist. Mhm. Ja. Und dann versuche ich natürlich möglichst viel abzuhalten und Grenzen möglichst niedrig zu setzen, zu sagen, das ist die
Belastung. Haben Sie auch Mitarbeiterinnen erlebt, die gesagt haben, mir ist es jetzt mein ganzes Leben lang schlecht gegangen, ich war immer Opfer und jetzt drehen wir die Verhältnisse einfach mal um?
Das gibt es auch natürlich. Ja. Also es wäre gelogen zu sagen, bei uns ist alles wunderbar, bei uns ist alles wie im Märchen, es ist eine sozialromantische Geschichte. Bei Manu Mama arbeiten Menschen, die sehr, sehr speziell teilweise sind, ja, und die auch manchmal sehr anspruchsvoll und sehr kompliziert sind. Ganz oft ist es überhaupt kein Problem, sie in die Gemeinschaft einzugliedern. Manche Menschen aber mögen Gemeinschaft auch nach vielen, vielen Monaten des Gemeinsamen auf den Weg machens nicht. Die sagen, nö, habe ich keinen Bock zu. Jetzt habe ich 20 Jahre am Küchentisch sitzen müssen, um jetzt mal den exemplarischen Küchentisch zu nehmen. Jetzt bin ich mal dran und jetzt koste ich alles aus und ich kenne nur meine Rechte und meine Pflichten sind mir scheißegal und meine Teammitglieder sind mir auch egal. Ja. Und das geht natürlich auch nicht.
Haben Sie schon Mitarbeiterinnen entlassen?
Ich habe auch mich schon von Kolleginnen getrennt.
Warum?
Ja.
Oder in welchen Fällen?
Ich sag immer, wenn es jemand bei Manu Mama nicht schafft, dann schafft er es nirgendwo. Ja? Schlichtweg, wenn jemand seine eigene, ureigene, individuelle Freiheit so derart ausdehnt, dass es wirklich dauerhaft zulasten der Gemeinschaft geht. Das kann keine Gemeinschaft tragen.
Ja, und Frauen, die sich so verhalten, tun das, obwohl sie wissen, dass wenn sie bei ihnen rausfliegen, sie gar keine Perspektive mehr haben auf dem Arbeitsmarkt?
Das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Machen Sie es vorsätzlich, nennt man das ja, oder im Wissen, dass ich glaube einfach, dass, ich meine, es kommt ganz, ganz selten vor, ja, dass wir uns von jemandem trennen, der einfach wirklich Gemeinschaft nicht kompatibel ist. Ja. Warum machen die das? Ja? Das ist schon eine Frage, die ich mich frage, aber die Antwort wird nur derjenige wissen, den es betrifft.
Sie haben Ihre ganz speziellen Erfahrungen gemacht mit der Politik, mit den Behörden, auch mit Banken. Ich weiß gar nicht, wie einfach war es, als Sie angefangen haben, Kredit zu kriegen?
Wir haben bis heute keinen Kredit. Wir sind heute zu 100% eigenkapitalisiert.
Okay, Sie hatten, glaube ich, 1 Million Euro Startkapital von der Werbeagentur oder 2 Millionen von der Werbeagentur, die Sie da verkauft haben. Die Banken haben Ihnen keinen...
Ich habe sie nicht verkauft.
Ach so.
Um Gottes Willen, die gibt es nach wie vor. Ich bin nach wie vor mit Geschäftsführer und Inhaber.
Okay.
Ich würde niemals Menschen verkaufen, ja, sondern es ist Geld, das erwirtschaftet wurde 10 Jahre lang.
Ja.
Weil wenn man gut Werbung macht und viel arbeitet, hat man wenig Zeit, um viel Geld auszugeben.
Auf der anderen Seite kann man als Unternehmerin ja auch an den Punkt kommen, ob selbst verschuldet oder nicht verschuldet, dass man aufhören muss. Und dann werden Menschen, wie heißt das so schön, freigesetzt.
Ja, das ist... ich muss dazu sagen, ich glaube, als Unternehmer darf man nie Angst haben. Ich habe nie Angst. Ich habe Respekt, aber nie Angst. Ja. Hätte ich Angst, oh Gott, da könnte irgendwas in eine Schieflage geraten, dann könnte ich nachts nicht mehr schlafen. Ja.
Ja.
Und es kann passieren, dass ein Unternehmen, einfach die Zeit eines Unternehmens abgelaufen ist und dass man Dinge nicht vorhersehen konnte. Dann muss man schauen, ob man gemeinsam mit dem Menschen einen anderen Weg machen kann oder nicht.
Sie stellen Leute, die aus schwierigen Verhältnissen oft kommen, unbefristet ein. Das finde ich sehr bemerkenswert in einer Zeit, in der viele Firmen mit befristeten Verträgen arbeiten.
Ja, es ist Sauerei. Also Leiharbeit, Zeitarbeit, Werksverträge, das ist für mich einfach eine Sauerei. Weil nochmal, wenn wir beispielsweise gestern diese Regierungserklärung von Merkel, wir haben die höchsten Beschäftigungsquoten, die niedrigsten Arbeitslosenquoten, ja, aber was sie auch sagen muss, wir haben wahnsinnig viele Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen. Ja. Mindestlöhne, die sauber umgangen werden, weil dann irgendwelche komischen Dinger noch quergeschoben werden und das gehört für mich alles verboten. Es gibt auch keine gute Zeitarbeit. Ein Unternehmen soll sich zu einem Menschen bekennen oder es sein lassen, und zwar unbefristet, weil das gibt Sicherheit für den Menschen. Und die braucht er, um eine ordentliche Zukunft hinzubekommen.
Was würden Sie noch ändern, wenn Sie es könnten?
Oh mein Gott.
Sie haben noch 1 Minute.
Ich glaube, das mir Wichtigste wäre, dass wir alle Menschen wieder eine Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen. Und ich spreche hier nicht nur einer monetären Teilhabe. Es bringt nichts, permanent zu diskutieren, dass der Hartz-IV-Regelsatz noch ein bisschen höher werden muss. Wir brauchen soziale Teilhabe. Das können wir übrigens alle Menschen geben, ja. Anfangen, aufzuhören, schlecht über Menschen zu reden und sie herablassend anzugucken, sondern sie einzuladen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Und es geht um Würde, ja. Das können auch wir alle Menschen. Dafür brauchen wir noch nicht mal die Politik. Wir müssen bei uns selbst anfangen, damit wir wieder eine Gesellschaft werden.
Das war Ihr Schlusswort. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Gerne.
Morgen kommt ein Mann, beziehungsweise ehrlicherweise, wir haben die Sendung gestern schon aufgezeichnet, ein Mann, den Sie, glaube ich, ganz gut kennen, Per Steinbrück. Was fällt Ihnen zu dem ein?
Per Steinbrück, ein privat ein sehr toller Mensch.
Ja.
Politisch streitbar und öffentlich hat er schon auch ordentlich viele Fehler mal gemacht.
Okay, wir werden sehen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Tschüss.
Dankeschön.
Eins gehört.